Ist der Atreides fertig?
Rief Veitrauter, die traditionellen Worte des Kanli-Rituals benutzend. Paul entschloss sich, ihm in der Art der Fremen zu antworten.
Möge deine Klinge zerbrechen!
Er deutete auf das Kurzschwert des Imperators, das immer noch auf dem Boden lag, um seinem Gegner zu zeigen, dass er es aufheben und benutzen solle. Veitrauter nahm die Klinge an sich, ohne Paul aus den Augen zu lassen. Eine Sekunde lang balancierte er sie in der Hand und spürte eine völlig neue Art der Erregung. Dies würde ein Kampf werden, von dem er lange geträumt hatte. Eine Schlacht Mann gegen Mann und Klinge gegen Klinge, ohne dass Schilde dazwischen waren. Vor ihm lag die Möglichkeit, einen Preis zu erringen, der selten einem Menschen geboten worden war. Denn natürlich würde der Imperator denjenigen, der diesen Mann tötete, hoch belohnen. Es war nicht unmöglich, dass die Belohnung aus der Hand seiner Tochter bestand und mithin aus der Hälfte seines Throns. Und dieser bäurische, hinterwäldlerische Herzog von Arrakis war natürlich kein Gegner für einen ausgebildeten, in allen Kampftechniken und Tricks erfahrenen Harkonnen. Dieser Tölpel würde nicht einmal ahnen, dass Veitrauter über mehr als nur eine Waffe verfügte.
»Lass uns sehen, wie gut du auf Gift vorbereitet bist«, dachte Veitrauter.
Er winkte Paul mit dem Kurzschwert des Imperators zu und sagte,
»Bereite dich auf deinen Tod vor, du Narr!«
»Sollen wir kämpfen, Cousin?«
fragte Paul, bewegte sich wie eine Katze vorwärts und achtete dabei sorgfältig auf das gegen ihn gerichtete Blatt. Er ging in die Knie, während das milchweiße Kreismesser in seiner Hand leuchtete. Sie umkreisten einander, beide barfüßig, und warteten mit zusammengekniffenen Augen auf die kleinste Öffnung in der Abwehr.
»Wie hübsch du tanzen kannst!«
spottete Veitrauter. »Er ist ein Schwätzer«, dachte Paul, »also hat er noch eine Schwäche. Wenn es zu still wird, verliert er die Ruhe.«
»Hast du schon gebeichtet?«
fragte Veitrauter. Paul umkreiste ihn lautlos. Die ehrwürdige Mutter im Gefolge des Imperators spürte plötzlich, wie sie zitterte. Der junge Atreides hatte den Harkonnen mit Cousin angesprochen. Das konnte nur bedeuten, dass er darüber informiert war, von wem er abstammte. Und das war verständlich, wenn er der Quisa Zaderach war. Aber dennoch hielt das Entsetzen sie in seinen Krallen. Für die Zuchtpläne der Bene Gesserit konnte sich dieses Wissen wie eine Katastrophe auswirken. Ihr wurde bewusst, dass sie etwas von dem, was Paul gesehen hatte, auch wusste. Dass Veitrauter ihn möglicherweise tötete, aber trotzdem keinen Sieg davontrug. Ein weiterer Gedanke machte ihr zu schaffen. Hier waren zwei Endprodukte einer langen genetischen Linie aufeinander gestoßen, die sich in einen Kampf auf Leben und Tod einließen. Kamen sie beide dabei ums Leben, würde nur Veitrauters Bastardtochter übrig bleiben, ein unbekanntes Baby, über das man noch nicht viel wusste, und Alia.
»Vielleicht besitzt ihr hier nur Heidenpriester«, sagte Veitrauter zynisch. »Sollte ich vielleicht die ehrwürdige Mutter bitten, deine Seele auf die lange Reise vorzubereiten?«
Lächelnd ging Paul nach rechts. Er war vorsichtig und hielt sich zurück. Es war besser, den richtigen Augenblick abzupassen, als sich in sinnlosem Geschwätz zu verlieren. Veitrauter sprang vor, täuschte mit der rechten und hielt die Waffe plötzlich in der linken Hand. Paul ließ sich nicht einschüchtern, sondern stellte fest, dass sein Cousin sich immer noch so bewegte, als trüge er einen Schild. Obwohl sich Veitrauters Reaktion nur um Sekundenbruchteile verzögerte, konnte man an seinen Bewegungen erkennen, dass er auch schon gegen ungeschützte Gegner vorgegangen war.
»Ist es bei den Atreides üblich, einem Kampf auszuweichen?«
fragte Veitrauter hämisch. Paul ging unbeirrt seinen Weg weiter. Er erinnerte sich an Eidahus Worte auf dem Kampfboden von Caladan.
»Studiere während der ersten Minuten deinen Gegner. Natürlich verschenkst du dadurch einen Überraschungssieg, aber du findest so viel mehr über ihn heraus. Lass dir Zeit und warte auf eine sichere Chance.«
»Vielleicht denkst du, dieser Tanz verlängert dein Leben um einige Minuten«,
kommentierte Veitrauter Pauls Bewegungen.
»Na, wie du meinst!«
Er blieb plötzlich stehen und reckte sich. Fürs Erste hatte Paul nun genug gesehen. Veitrauter bewegte sich nach links und wandte ihm die rechte Hüfte zu, als vertraue er darauf, dass der Kampfgürtel ihn beschützen werde.
Eine typische Reaktion für einen Mann, der es gewohnt war, unter dem Schutz eines Schildes mit zwei Messern zu kämpfen.
Oder? Paul zögerte. Der Gürtel ist mehr, als er scheint.
Für einen Mann, dessen Truppen an diesem Tag geschlagen worden waren, wirkte er sehr zuversichtlich. Veit Rauter bemerkte Pauls Zögern und sagte,
»Warum willst du dich dem Unausweichlichen noch länger entziehen?«
»Wenn in diesem Gürtel ein Pfeil verborgen ist,« dachte Paul, »muss er sehr winzig sein. Es ist nicht zu erkennen, dass man den Gürtel präpariert hat.«
»Warum sagst du denn nichts?«
fragte Veit Rauter ungeduldig. Paul schwieg weiterhin. Er lächelte kalt, denn jetzt hatte er gemerkt, dass sein Gegner auf dem besten Wege war, das Selbstvertrauen zu verlieren.
»Du lachst, wie?«
fragte Veit Rauter und ging einen halben Schritt zurück. Sofort sprang er wieder vor. Da Paul eine erneute Verzögerung seiner Bewegungen erwartet hatte, konnte er jetzt kaum ausweichen. Etwas fetzte über seinen linken Arm. Er fühlte einen winzigen Schmerz, und auf der Stelle wurde ihm klar, dass die vorhergegangenen Täuschungen Veit Rauters lediglich Tricks gewesen waren. Täuschungen, um andere Täuschungen zu überdecken. Er war gerissener, als Paul erwartet hatte.